Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Benaja Miete und ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen mit dem Thema Gottes Wort ist wirksam und es führt in Konflikte. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, eine Predigtreihe zum ersten Brief an die Thessalonicher, also in Griechenland. Das hier ist die Predigt Nummer 5 und in den ersten Versen, die dieser Brief enthält, da haben wir schon, wie gesagt, einige Predigten dazu gehört. Da beschreibt Paulus, wie dankbar er ist für diese Christen in der Stadt Thessalonich. Denn er war da ganze 3 Wochen bloß und trotzdem ist daraus eine Gemeinde entstanden. Sind da Christen, oder besser gesagt, sind es dann Christen geworden? Haben sie sich für Jesus Christus entschieden? Und diese Christen sind schon kurz nachdem diese Gemeinde entstanden ist, unter enormen Druck gekommen und Verfolgung. Und auch für Paulus war es dann zu gefährlich, er ist geflohen und jetzt schreibt er ein halbes Jahr später diesen Brief an die Christen in Thessalonich. Und trotz dessen, dass die Gemeinde erst so kurz bestand, ist die Nachricht davon, was dort bei denen passiert ist, in ganz Griechenland umhergegangen. Vielleicht erinnert ihr euch das noch, die erste Predigt vom Sascha, da hat er das so schön beschrieben. Und am Anfang von Kapitel 2, wo wir jetzt gleich einsteigen, da beschreibt Paulus, wie er und sein Gemeindegründungsteam damals unter den Thessalonichern gearbeitet haben. Jetzt geht's aber zu unserem Text, den möchte ich gerne mit euch lesen. Der steht konkret in 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 16. Da heißt es: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Paulus schreibt also hier an die Christen in Thessalonich nach einigen Monaten der Abwesenheit und er ist unglaublich dankbar für sie. Und fast denselben Ausdruck der Dankbarkeit, den verwendet er schon einmal ganz am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Vers 6. Also Paulus wiederholt seine Dankbarkeit, um das mal zu unterstreichen, wie dankbar er ist. Und warum ist er denn so dankbar für die Christen in Thessalonich? Er nennt hier einen ganz klaren Grund. Denn die Thessalonicher haben die gute und rettende Botschaft von Jesus Christus als Gottes Wort aufgenommen und nicht als bloße Aussagen von Menschen. Und wir müssen uns bewusst machen, wir sitzen hier alle, haben entweder hier das an der Wand angebeamt oder haben hier eine Bibel. Das hatten die Thessalonicher damals nicht. Sondern sie sind allein durch die Predigten von Paulus, durch Zeugnisse und Lehren von ihm und seinen Mitarbeitern gläubig geworden. Sie kannten zwar Teile des Alten Testaments, aber dass dieser Jesus ein paar hundert Kilometer weit weg in Judäa, dass der mit seinem Leben und Sterben und seinem Auferstehen irgendwie alles verändert haben sollte, das war ihm nicht bewusst. Das war völlig neu für sie.
Und Paulus selbst war es ja gewesen, der gepredigt hatte, der ihnen Gottes Rettungsplan mitgeteilt hat. Vielmehr noch, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er hat unter Verfolgungsdruck ihnen Gottes guten Plan mit den Menschen mitgeteilt. Und seine Anstrengung, seine Investition, könnte man sagen, die hat sich ausgezahlt. Denn die Thessalonicher, die sind tatsächlich durch seine Predigten zum Glauben gekommen. Und das Interessante ist, was hier beschrieben wird. Denn die Thessalonicher haben es nicht nur gehört, die Predigt, das haben ja auch viele andere Leute gehört, die Predigt. Aber das, was sie da von Paulus gehört haben, das haben sie für sich selber angenommen. Und dann konnte auch Gottes Kraft in ihnen wirksam werden. Das ist also eine richtig tolle Abfolge, wenn man etwas hört, aber das auch wirklich für sich annimmt, dann kann Gottes Kraft dann in einem auch wirksam werden, wenn es Gottes Wort ist. Und es wird hier im Text eine ganz deutliche Gegenüberstellung von Gottes Worten und Menschenworten vorgenommen. Da ist es ja, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Und als Paulus den Christen da in Thessalonich das erzählt hat, ihnen Gottes Wort nahegebracht hat, da hätten sie das einfach abtun können. Sie hätten auch sagen können, hey, was erzählt der uns da bitte schön für irgendwelche Märchen oder irgendwelche, sage ich mal, Gedanken. Das war in Griechenland ja ganz üblich. Es gab auch ganz viele religiöse Prediger zu der Zeit. Eine Gesellschaft, die so liberal an vieler Stelle war wie unsere heute. Und sie hätten sagen können, das interessiert uns nicht. Sie hätten auch sagen können, also, das ist nichts für mich. Schön und gut, dass du das glaubst, aber für uns ist das nichts. Sie hätten ihn aber auch wegjagen können. Das haben viele andere Leute ja auch gemacht, zu denen Paulus gepredigt hat. Sie hätten auf ganz viele unterschiedliche Arten auf dieses Wort von Gott reagieren können. Aber nein, sie haben diesem Wort Gehör geschenkt. Sie haben vielmehr noch es als Gottes Wort an sie persönlich begriffen. Und das ist, denke ich, der riesengroße Unterschied. Sie haben verstanden, dass Gott mit dem, was Paulus ihnen sagt, genau sie meint, dass er sie als Menschen erretten möchte, dass er ein Leben für sie in Gemeinschaft mit ihm vorbereitet hat. Und dass Gottes Wort so eine ganz besondere Qualität hat, das wird daran deutlich, wie hier im Text steht, dass es Kraft hat, dass es Veränderung hervorbringt in den Menschen. Und wenn ihr mal die Bibel von vorn bis hinten durchblättert, ihr werdet sehen, da sind so viele Geschichten der Veränderung von Menschen, wie Gott Menschen durch sein Wort verändert. Und auch der Paulus, wenn wir uns allein mal anschauen, der diesen Brief schreibt, was er für eine Veränderung durchgemacht hat. Er war es ja selber, der am Anfang Christen verfolgt hat. Ein glühender Christenverfolger wird auf einmal selber zu einem Verfolgten. Und Gott hat ihm sogar einen anderen Namen gegeben. Aus Saulus wird Paulus. Da ist so viel Veränderung allein in der Geschichte von Paulus, aber ihr könnt ja gerne mal in einer ruhigen Minute einfach die Bibel mal durchblättern und schauen, was alles Gott Veränderung geschenkt hat im Leben von Menschen in dieser Bibel. Gott sagt selbst ja auch über sein Wort in Jesaja 55, Vers 11, dass sein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern dass es eben das ausführen wird, wozu Gott es gesandt hat. Wenn ihr euch erinnert, das war dann die Predigt Nummer 2, da hat der Lukas davon berichtet, was bei den Thessalonichern ganz konkret sich verändert hat. Also wir können ja mal vom einen Gemeinden kommen und das, was Paulus an Veränderungen in seinem Leben erlebt hat, aber die Thessalonicher, die haben das ja auch, diese Veränderungen mitgemacht. Und das lesen wir in dem 1. Thessalonicher 1, die Verse 9 und 10. Da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Die Thessalonicher haben sich also von allem losgesagt, was sie angebetet haben. Alles, was sie für sie wichtig war, und haben ihr ganzes Vertrauen stattdessen auf Gott gesetzt. Dinge, die vorher ihr Lebensmittelpunkt waren, die waren es jetzt nicht mehr. Ihr Leben hatte sich also buchstäblich um 180 Grad gedreht. Und diese Veränderung, die war eben so radikal, dass man sich in ganz Griechenland davon erzählt hat. Und ich habe mir überlegt, wie ist das wohl so gewesen? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber vielleicht hat man sich das auch einfach so untereinander erzählt. So im Gespräch unter Kollegen vielleicht. Hey, hast du das gehört? Der Stephanas, der betrügt jetzt nicht mehr mit seiner Firma. Der zieht keine Leute mehr über den Tisch. Der hat alles zurückgezahlt, was der Leuten irgendwie vorher abgeknöpft hat. Ja, was? Glaube ich ja nicht. Der? Und der? Doch. Der gehört jetzt hier zu diesen Jesus-Anhängern. Vielleicht hast du von denen schon mal gehört. Und dann ist ja nicht wahr. Der? Das glaube ich ja nicht. Es ist also mittlerweile schon um die Welt gegangen, aber in ganz Griechenland hat es sich verbreitet. Gottes Wort ist in den Christen in Thessalonich wirksam geworden. Wir halten also fest, Gott hat Menschen wie Paulus gebraucht, um sein Wort zu verkündigen. Und Gottes Wort hat Kraft und wird sichtbar wirklich in dem Leben der Zuhörer, die es glauben und verinnerlichen. Und das heißt, wie bei den Thessalonicher konnte man das sehen, dass sich Menschen verändert haben. Und davon wurde gesprochen. Und an dieser Tatsache hat sich bis heute nichts geändert. Denn auch heute noch nutzt Gott mehr oder weniger begabte Leute, um sein Wort in Form von Predigten oder auch von Zeugnissen zu verkünden. Und Gottes Wort hat bis zum heutigen Tag nichts von seiner Kraft verloren. Und woher weiß ich das? Ich habe das selber erlebt, an mir persönlich, dass Gott mich verändert hat. Und ich hoffe, dass Gott mich auch noch weiter verändert. Und ich kenne so viele Menschen, ich kann hier in so viele Gesichter reinschauen, wo Gott etwas Großes getan hat, wo Gott Leben verändert hat. Und wem das nicht reicht, der kann in die Bibel schauen. Und ich finde das so toll, dein Zeugnis, Baby, dass du das auch erlebt hast, dass Gott dein Leben verändert hat. Und dass wir das immer wieder neu erleben dürfen. Das heißt, wenn Menschen ihr Leben durch Gott verändern lassen, dann hat das Auswirkungen auf ihr direktes Umfeld. Und wie sah das jetzt bei den Thessalonichern aus? Was war denn da passiert? Und das steht da in dem Vers 14 unseres Textes. Da heißt es, denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Das heißt, diese radikale Veränderung im Leben der Thessalonicher hatte zur Folge, dass sie mit Ablehnung leben mussten. Und diese Anfeindungen waren so radikal und heftig, dass Paulus die Thessalonicher hier in eine Reihe mit anderen ganz frühen Gemeinden in Judäa stellt, also in der Nähe von Jerusalem, da wo die Botschaft von Jesus als erstes verklungen ist. Und wir haben ja zum Glück die Bibel und können da auch nachlesen, wie das Ganze in der Zeit aussah. Nämlich in der Apostelgeschichte finden wir viele Berichte darüber, was diese ersten Christen an Leid ertragen mussten. Und unser Autor des Briefes, der Paulus, der war es ja selber gewesen, der damals die Christen verfolgt hat. Er war es gewesen, der versucht hatte, mit allen Mitteln die Gemeinden zu zerschlagen. Er hat Christen erbarmungslos verfolgt und ließ sie verhaften. Wir lesen das mal so beispielhaft in Apostelgeschichte 8, im Vers 3. Da wird uns berichtet über Paulus, der damals noch Saulus ist. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Es ist wie in so einer Geheimpolizei, die strategisch die Häuser der Christen abgeklappert hat und hat versucht, alle hinter Gitter zu bringen. Und Paulus war selber der Pate stand bei der Hinrichtung von Stephanus, einem Gemeindediakon der Jerusalemer Gemeinde. Die Leute haben ihre Kleider bei ihm abgelegt, damit sie die Hände frei hatten, um Steine zu werfen. Das war Paulus. Und danach bricht eine Verfolgungswelle in Judäa los und ganz viele Christen fliehen, weil sie Angst um ihr Leben haben. Und auch sie hatten die Predigt der Apostel gehört. Sie hatten die Predigten teilweise von Jesus gehört. Sie hatten es als Gottes Wort an sie verstanden und hielten daran fest und wurden deswegen verfolgt. Und besonders seine jüdischen Landsleute klagt Paulus hier an, in den Versen 15 und 16, für die Verfolgung der Kirchen. Da heißt es ja, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Das heißt, nicht nur die ersten Christen in Judäa sind verfolgt worden, sondern Paulus sagt das hier auch ganz klar, Jesus selbst wurde auch verfolgt. Und wenn ihr das lest in den Evangelien, hat Jesus natürlich ganz viel Zuspruch erfahren. Leute waren begeistert, haben ihm zugejubelt, aber er hat auch sehr viel Ablehnung erfahren. Als er zum Beispiel einen Besessenen geheilt hat, dann wollten die Leute nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie haben ihn weggeschickt. Jesus, geh mal lieber. Oder in der Heimatstadt von Jesus, in Nazareth, wollte man ihn einen Berg hinunterstürzen, weil man den Inhalt seiner Predigt ablehnte. Das könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 28 bis 30. Denn da steht, und alle in der Synagoge wurden vor Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Wie es mit Jesus dann weiterging, das wissen die meisten von uns. Jesus Christus war so abgelehnt am Ende, dass man ihn gefangen nahm, dass man ihn folterte, ihm einen Scheinprozess machte und ihn an ein Kreuz nagelte. Er, der Sohn Gottes, ausgestattet mit dem Wort Gottes, der von sich selber gesagt hat, ich bin das Wort des Lebens. Er wurde von Gottes auserwähltem Volk abgelehnt. Der Evangelist Johannes schreibt dazu in dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11, er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und damit stellt Paulus Jesus in eine Reihe mit den Propheten des Alten Testaments, die ja auch Gottes Wort verkündigt haben und die deswegen Ablehnung erfuhren. Die Anfeindung und Verfolgung für die Propheten, das ist auch etwas, was man sich mal zu Gemüte führen kann, die führte sie wirklich immer wieder neu in Konflikte hinein. Wenn man mal so ein paar Beispiele nennt. Ezekiel, der hatte Selbstmordgedanken. Jeremia, der hat den Tag seiner Geburt verflucht, weil man einfach nicht auf seine Worte hören wollte, die Gott ihm aufgetragen hatte. Jesaja, der wurde in eine Zisterne gesteckt, damit er dort krepiert. Und Johannes der Täufer, der wurde geköpft. Und nun sind die Thessalonicher in ihrer Art, wie sie Leid ertragen, in der Art, wie sie an Gottes Wort festhalten, trotz Herausforderung, Teil dieser Leidenskette. Wichtig ist vielleicht dabei aber auch nochmal zu erwähnen, dass es ganz enge Verbindungen gerade von dem Judentum und dem frühen Christentum gab. Denn sowohl Jesus selbst als auch Paulus, der diesen Brief schreibt, die waren ja Juden. Und die ersten Anhänger von Jesus, die waren natürlich auch fast ausnahmslos Juden oder wie hier in Thessalonich, hielten sich zu einer jüdischen Gemeinde. Sie waren vielleicht keine Mitglieder, aber Freunde der Gemeinde, könnte man sagen. Und sie galten den damaligen Beobachtern als eine Art jüdische Sekte. Und das führte letztendlich dazu, dass viele Christen eben auch als Juden angesehen wurden. Da hat man gar nicht so einfach unterschieden. Und wenn also Juden verfolgt wurden in der Zeit, hat man auch die Christen mit verfolgt. Auf der anderen Seite haben sich natürlich auch die Juden versucht abzugrenzen von diesen messiasgläubigen Judenchristen. Das heißt, die Christen waren in einem richtigen Dilemma. Egal, mit wem sie sich umgaben, eigentlich hat an vielen Stellen nur Verfolgung und Benachteiligung auf sie gewartet, wenn sie an Gottes Wort festgehalten haben. Und Paulus, der kritisiert eben dieses Verhalten der Juden gegenüber Gottes Wort und den Christen. Jesus Christus kommt auf diese Welt und wird von seinem eigenen Volk abgelehnt. Und das stellt Paulus hier sehr frustriert fest. Er wendet sich in einer Art Dreiklang im Sinne von, das war damals so, die haben die Propheten verfolgt. Das ist jetzt so mit Jesus und euch, liebe Thessalonicher, und es wird leider auch so sein in Zukunft. Sie haben Jesus getötet, sie haben die Propheten getötet, sie haben uns verfolgt. Damit gefallen sie Gott nicht und sind auch noch den Menschen feindlich gegenüber eingestellt, indem sie die Christen davon abhalten, von Gott zu reden. Ich fasse noch einmal zusammen, bevor wir zu Anwendungen des Textes auf unser Leben heute kommen. Paulus, der stellt hier die Bedeutung des Wortes Gottes in diesen Versen besonders heraus. Die verändernde Kraft von Gottes Wort, die hat bis heute Auswirkungen auf das Leben von Menschen, insbesondere von uns Gläubigen. Und diese neue Lebensweise, die führt nicht selten dazu, dass Christen in Konflikt mit ihrem Umfeld geraten. Ich möchte abschließend drei praktische Impulse mit euch besprechen. Denn wir haben ja gehört, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob wir auf Gottes Wort als Gottes Wort hören oder als reine Menschenworte, die jetzt hier aufgeschrieben sind in der Bibel. Denn aus unserer Sicht ist das Evangelium so wahr, wie etwas nur wahr sein kann. Die Schwierigkeit mit der Wahrheit ist, dass sie ja einen Absolutheitsanspruch an uns stellt. Sie erhebt ja auch den Anspruch, dass wir irgendwie darauf reagieren. Wir müssen uns positionieren, weil unser eigenes Leben davon abhängt. Es ist, möchte ich mal vergleichen, so wie mit einem Rettungsring, der einem zugeworfen wird. Ich kann mich entscheiden, sagen, ich greife den jetzt nicht. Ich kann ihn aber auch greifen und gerettet werden. Es hängt davon ab, wie ich mich entscheide. Ich kann auch sagen, ich schaffe das noch. Oder es ist gerade so schön warm im Wasser. Aber letztendlich wirst du, wenn du diesen Rettungsring nicht ergreifst, untergehen. Da hängt alles von deiner Entscheidung ab. Und wir als Christen heute befinden uns in einer ähnlichen Situation wie die Thessalonicher damals. Es ist halt nicht selbstverständlich, dass Gottes Wort als Gottes Wort angesehen wird. Dass ja, wir merken, dass ganz viele Theologen selbst mit ihrer liberalen Auslegung das Wort Gottes nicht mehr als Gottes Wort an uns Menschen ansehen, sondern es ist einfach, es sind nette Hinweise aus alter Zeit von Menschen aufgeschrieben. Es ist halt inspirierend. Dass es Gottes inspiriertes Wort an uns Menschen ist. Das ist wichtig, dass wir das für uns annehmen und entscheidend auch leben. Dass ich mein ganzes Leben darauf baue, wie die Thessalonicher das gemacht haben. Deshalb frage ich uns, wie stehen wir zum Wort Gottes? Was ist das mit der Bibel und mir? Wie lasse ich Gott zu mir persönlich sprechen? Fühle ich mich vielleicht auch einfach dem Wort Gottes überlegen? Und wenn ich reinschaue, dann, was soll mir Gott noch erzählen? Ja, ich weiß doch alles, ich bin ein aufgeklärt denkender Mensch. Und was brauche ich noch wissen? Oder suche ich mir vielleicht nur die Teile raus, die für mich irgendwie passend sind? Das, was mich ermutigt, das, was schön ist, Ich habe mal so einen schönen Vergleich gehört, dass manche die Bibel nutzen wie einen Bibelbastelbogen, der Bibabo. Da hat sofort perforierte Seiten zum Heraustrennen der Teile, die einem nicht passen. Heißt, ich nutze nur noch das, was für mich passt. Wenn ich so mit Gottes Wort umgehe, dann bekomme ich früher oder später ein Problem. Mit welcher innerlichen Einstellung gehen wir an Gottes Wort heran? Und mein Tipp ist, wenn du das vielleicht noch nicht machst, Gottes Wort zu lesen, das hilft sowieso immer. Aber wenn du Gottes Wort liest, bitte doch Gott vorher darum, dass er dir sein Wort aufschließt, dass er dir sein Wort erklärt, dass er dir seinen Geist schenkt. Und geh nicht mit der Prämisse heran, ich verstehe das sowieso, ich habe alles verstanden. Das war der erste Hinweis zu dem Bereich, dass Gottes Wort wirksam ist. Und wir haben in diesem Text gemerkt, woran Gottes Wort wirksam ist bei den Thessalonichern, nämlich das Kennzeichen, das hier genannt wird, ist, dass sie in Verfolgung geraten, dass sie herausgefordert werden in dem Glauben. Gottes Wort führt sie in Konflikte hinein. Und ich möchte zwei Punkte noch besprechen, nämlich, das kann ein innerer Konflikt sein, den ich habe, das kann aber auch ein äußerer Konflikt sein mit Gottes Wort. Der innere Konflikt, der stellt sich manchmal, wenn wir Gottes Wort lesen oder hören und wir merken, oh, Gott spricht ja tatsächlich hier in mein Leben rein. Gottes Wort ist Wahrheit und will uns falsche Denk- und Handlungsweisen aufzeigen. Gottes Wort will uns ja verändern, wie er es bei den Thessalonichern gemacht hat. Es will mir Gottes Plan für mein Leben zeigen. Und wenn Gottes Geist mich dann eben auf Dinge in meinem Leben hinweist, die einfach nicht zu ihm passen, dann stehe ich wieder vor einer Entscheidung, ob ich dem folge oder nicht. Ich hatte zum Beispiel als Jugendlicher, obwohl ich längst Christ war, eine Festplatte mit unglaublich vielen Liedern, also allen möglichen Alben und Filmen. Und ich wusste auch nicht, sag ich mal, wo die herkamen. Es waren also, sag ich mal, illegale Downloads irgendwo, die man sich halt so ausgetauscht hat. Das war ganz üblich. Heutzutage wird das ja irgendwie nicht mehr über Festplatte rumgetragen, aber ich habe das so geliebt, das auch schön alles zu strukturieren. Ich bin jemand, der so dann durch die Datenbank sich anlegt. Und dann hat mich jemand mal darauf hingewiesen und gesagt, hier, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Bist du nicht Christ? Und ist doch alles Diebstahl geistigen Eigentums, wenn du hier diese ganzen kopierten Filme und Musiktitel da für dich hast. Und das war schon peinlich. Und ich wollte das erst auch wirklich nicht wahrhaben. Ich habe ja wirklich Zeit reingesteckt und das war ein riesen Hobby von mir. Ich habe unglaublich gern Filme geschaut, Musik gehört. Und es war trotzdem so befreiend, als ich das dann irgendwann alles mal gelöscht hatte. Und ich kann auch wirklich sagen, ich habe es dann nicht mehr gebraucht. Deswegen, es fühlt sich dann meistens viel schlimmer an im Moment, als es wirklich ist. Und ich möchte uns Mut machen, durch diesen inneren Konflikten, die wir manchmal geraten, die Gottes Wort uns hineinführt, dass wir uns diesen Konflikten stellen. Und wenn du beim Lesen von Gottes Wort merkst, dir irgendwas ins Auge springt, wo du reflexhaft denkst, also nee, das ist nicht für mich gemeint. Das kann gar nicht sein. Weil du vielleicht Dinge nicht wahrhaben möchtest in deinem Leben, dann prüfe das mal genau. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das nicht etwas ist, was in dein Leben hineingesprochen ist durch Gottes Wort, dann sprich doch ruhig einen Bruder oder eine Schwester an und frag mal, was denkst denn du? Betrifft mich das? Das ist der innere Konflikt, der manchmal entstehen kann mit Gottes Wort in unserem Leben. Aber der letzte Punkt, es kann auch äußere Konflikte geben, wie das hier bei den Thessalonichern der Fall war. Dass du tatsächlich auch mal Ablehnung erfährst dafür, dass du Gottes Wort folgst. Und ich musste mich fragen, wie lange ist das eigentlich her, dass ich persönlich Nachteile oder Ablehnung erfahren habe, bloß weil ich Gottes Wort gefolgt bin? Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das schon echt lang her. Und deswegen, das ist ja eine Sache beim Vorbereiten von Predigten, man merkt dann oft, dass der Text zu einem selber spricht und deswegen ist es etwas, was man in erster Linie zu sich selber predigt. Aber wenn es dir genauso geht wie mir, dass du vielleicht auch schon lange keine Ablehnung mehr erfahren hast wegen Gottes Wort, dann will ich uns fragen, kann es vielleicht daran liegen, dass wir Gottes Wort nicht mehr so klar bekennen in unserem Alltag? Kann es daran liegen, dass wir es vermeiden, öffentlich uns klar zu Gottes Wort zu stellen? Und ich muss zugeben, ich bin jemand, der von seiner Persönlichkeit eher harmoniebedürftig ist. Ich mag sowas gar nicht, solche Konflikte mit anderen Menschen. Aber allein die Vorstellung, sage ich mal, dass ich abgelehnt werden könnte, ist schon unangenehm für mich. Aber ich merke, dass das an der Stelle nicht passt, dass das nicht gut ist. Zum Beispiel, wie es ist, in der Kantine vor dem Essen einfach mal öffentlich zu beten, dass die anderen das sehen. Was macht er denn da? Arbeitskollegen zu sagen, also an dem, ja, sagt man so, Dirty Talk oder, sage ich mal, der üble Nachrede gegenüber anderen Kollegen, sich nicht zu beteiligen, habe ich den Mut, das meinen Kollegen mal zu sagen, weil Gott das nicht möchte. Oder Bekannten, die wissen, dass ich Christ bin, einfach mal anzubieten, hey, wenn ihr traurig oder beladen seid, ich kann doch für euch beten. Selbst wenn sie keine Christen sind. All das in der Gefahr, abgelehnt zu werden, aber das mal wirklich in seinem Leben auszuprobieren, zu versuchen, Gott groß zu machen im Alltag. Und ich fordere uns gemeinsam heraus, dass wir Gott in unserem Leben wirken lassen. Dass wir in der nächsten Woche einfach mal darum bitten, hey, Gott, schenk doch bitte Möglichkeiten, dass wir dich bekennen können. Dass es Möglichkeiten gibt, andere Menschen auf dich anzusprechen. Denn Gott stellt sich zu seinem Wort und er stellt sich zu denen, die sein Wort in die Welt hinaustragen. Und das Frohe und Mutmachende ist, dass wir das nicht selber tun müssen. Dass es nicht aus unserer Kraft herauskommt, sondern dass Gott das in uns durch sein Wort bewirken möchte. Und deswegen möchte ich auch nicht mit einem Appell schließen, sondern mit einer Zusage, mit einer mutmachenden Anrede von Jesus Christus an seine Nachfolger. Die finden wir in Johannes 16, Vers 33 und ist, glaube ich, vielen von euch bekannt. Aber da steht es genau so. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Konflikte. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und ich wünsche uns Gottes Segen dafür, dass wir Gottes Wort in uns wirken lassen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.